Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Künstler, liebes Galerieteam, ich möchte meine doch etwas längeren Ausführungen mit zwei kurzen Äußerungen von Künstlern, genauer gesagt von zwei Steinbildhauern, beginnen. Die eine stammt von Gustav Heinrich Wolff, der von 1886 bis 1934 gelebt hat. Die andere von dem uns noch in immer vertrauten Werner Stötzer, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte, 2010 verstarb und mit Hans Fendt und Christine Renker eng befreundet war, die hier im Kabinett ihre Gegenseitigkeit bezeugen. Wolff schrieb 1928, ich zitiere, auch ein poetischer und malerischer Plan und Ausblick stellt in der Verwirklichung nur dar, das Gesetz des Steins, welches herrscht. Zitat Ende. Und Stötzer postulierte 1970, ich zitiere, das Gesetz muss beachtet werden, denn der Stein hat Gesetze. Diese beiden Statements hat Andreas Hünecke seinem Katalogtext vorangestellt, den er 1977 für die große Werner Stötzer Retrospektive der Nationalgalerie Ost verfasste und dem er die beiden Bildhauer einer vergleichenden Betrachtung unterzog. Er schrieb damals, ich zitiere, zwei Bildhauer äußern sich im Abstand von mehr als 40 Jahren mit fast denselben Worten zu ihrem bevorzugten Material, dem Stein. Es stellt sich sofort die Frage, welche Verwandtschaften zwischen beiden Bildhauern bestehen. Werner Stötzer kannte die Äußerungen Gustav Heinrich Wolffs nicht, aber er hatte Begegnungen mit seinem Werk und er sagt, ohne zu zögern, dass in Bezug auf Steinbilderhauerei Wolff auf ihn den größten Einfluss hatte. Er ist sich bewusst, mit diesem Bildhauer in einer Traditionslinie zu stehen. Wenn Werner Stötzer sich in seiner Arbeit am Stein auf G.H. Wolff beruft, so bedeutet dies keine formale Abhängigkeit, sondern ist Erkenntnis einer Verwandtschaft in der künstlerischen Haltung und im Verhältnis zum Material, das sich bei beiden auf ethischer Ebene regelt. Zitat Ende. Der Titel der Ausstellung lautet Wahlverwandtschaften und so möchte man natürlich wissen, worin und mit wem diese Wahlverwandtschaft besteht. Das Beispiel der Beziehung von Werner Stötzer zu Gustav Heinrich Wolff, das für viele steht, zeigt, wie sehr ähnliche Intentionen zueinander finden und auch von der Mentalität her oft intuitiv Gemeinsamkeiten erkennen lassen. Der Hintergrund dieser Thematik, die von Annette Gundermann als Vorschlag für eine Ausstellung kam, bildet eigentlich der große Bereich Kunst aus der Kunst, eine sehr wichtige Bezugsgröße, gewissermaßen die sachliche Verständigung der Fachschaft mit sich selbst. Das bedeutet gerade im Bereich der bildenden Kunst kein leichtes Unterfangen, weil der Maler, Grafiker, Bildhauer oder Installationskünstler im Prinzip ein Einzelkämpfer bleibt. Doch die drei Wurzeln künstlerischer Tätigkeit erfordern bis zu einem gewissen Grade eben diesen Austausch. Sie setzen sich zusammen erstens aus der subjektiven Welterfahrung, die von jedem Künstler in ganz eigener Weise zu verarbeiten ist. Zweitens aus den imaginären, aber doch in gewisser Weise objektiv vorhandenen Maßstäben der Kunst, die sicherlich immer Gegenstand der Diskussion sein werden, letztlich aber doch eine relative Verbindlichkeit erhalten, zumindest nach Ablagerung in der Zeit. Und gerade dafür erhält drittens die Beschäftigung mit den anderen Künstlern in Vergangenheit und Gegenwart eine relativ große Bedeutung. Die Werke sind die entscheidenden Objekte, aber der Künstler ist der Träger des Know-how. Das Wort Verwandtschaft deutet es schon an, hier sind natürliche, unbewusste, zuweilen auch irrationale Momente mit im Spiel, die aber in Abwägung das Verhältnis zu einer größeren oder kleineren Gruppe bestimmen. Verwandtschaft bedeutet Zugehörigkeit ohne ausdrückliche Begründung, sozusagen ein vorbehaltloses Gegebensein, das Übereinstimmungen enthält, trotz individueller Unterschiedlichkeit. Dass ein solches Gemeinschaftsempfinden auch in die Gegenteiligkeit umschlagen kann, ist selbst unter Künstlern immer wieder anzutreffen. So brach 1913 die Künstlergruppe Die Brücke auseinander, weil sich die vier Malerfreunde nicht über das von Ernst Ludwig Kirchner verfasste Manifest einigen konnten. Wenn man das Wort Wahl hinzufügt, erhält diese Hinwendung oder dieses Zusammengehörigkeitsgefühl eine freiere Bedeutung. Eine Verbundenheit wird aus der eigenen Entscheidung heraus getroffen, ist mehr oder minder ein selbstständiger Akt, auch wenn selbst hier unbewusste oder emotionale Momente durchaus eine Rolle spielen können. In Knauers Lexikon von A bis Z aus dem Jahre 1985 wird der Begriff der Wahlverwandtschaften kurz, aber wie ich finde, sehr gut so definiert, ich zitiere, seelische Zuneigung aufgrund innerer Wesensähnlichkeit. Seelische Zuneigung aufgrund innerer Wesensähnlichkeit. Und dann folgt, in Klammern, der Hinweis auf Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften. Zurück zur Ausstellung. Die hier vertretenen sechs Künstler sind keine Wahlverwandten. Sie vertreten, wie man unschwer sehen kann, ganz eigene Positionen mit sehr unterschiedlichen Ausdrucksformen, was durchaus einen Reiz dieser Ausstellung ausmacht. Ihre Bezüge zu anderen Künstlern sind gewissermaßen durch Bild- und Textergänzungen ersichtlich, werden als Anstöße einer zusätzlichen Betrachtung künstlerischer Prozesse verstanden. Es gibt in dieser Ausstellung zwei Gruppen von Künstlern. Die einen reagieren auf konkrete Werke der Kunstgeschichte, fühlen sich direkt angesprochen und angeregt zu einer eigenständigen Behandlung. Dazu gehören Martin Enderlein, Annette Gundermann und Thomas K. Müller. Die anderen sind ausgewählt worden, weil sie sich von ihrer ganzen künstlerischen Grundhaltung her bestimmten Künstlern besonders verbunden fühlen, da sie dort einfach Gemeinsamkeiten spüren, die auch als eine Bestätigung des eigenen Kunstwollens verstanden wird. Nuria Quevedo, Volker Henze und Rolf Biebel stehen für diese Ausrichtung, die aber durchaus vielschichtig bleibt und sich im Verlauf des Schaffens auch verändern kann. Am Dienstag habe ich hier Nuria Quevedo getroffen und die Gelegenheit genutzt, sie nach ihrem Verhältnis zu Caspar David Friedrich als einem möglichen Wahlverwandten zu befragen. Sie zögerte etwas mit der Antwort, bejahte schon eine Verbindung, betonte aber stärker einen Bezug zu den spanischen Ultrarealisten der 1970er und 80er Jahre, die bei uns leider zu wenig bekannt sind. Zu Hause habe ich dann geblättert in den sehr aufschlussreichen Ateliergesprächen des verdienstvollen Henry Schumann, 1976 erschienen und noch einmal in seinem Interview mit Nuria Quevedo vom Juni 1975 nachgelesen. Einige Passagen daraus schienen mir so interessant, dass ich sie hier einbringen möchte, weil sie nicht zuletzt zeigen, wie künstlerische Wurzeln über Jahre hinweg doch weitgehend ihre Gültigkeit behalten. Henry Schumann fragt, ich zitiere, was mir an ihrer Kunst auffällt, ist eine starke soziale Anteilnahme. Einiges erinnert an die sozial engagierte Malerei der 20er Jahre, wie sie besonders in Berlin hatte. Würden Sie auch Käthe Kollwitz und Otto Nagel zu Ihren Anregern zählen? Nuria Quevedo, die als 14-jähriges Mädchen 1952 von Spanien nach Ostdeutschland in die DDR übergesiedelt war, antwortet, ich zitiere, ja, ganz gewiss. Auch den spanischen Maler José Gutiérrez Solana, mehr theoretisch als aus eigenem Erleben, denn ich habe wenig von ihm gesehen, aber viel von ihm und über ihn gelesen. Ich glaube, dass ich von seiner Position aus weitergehen kann. Zitat Ende. Etwas später fragt Henry Schumann, sehen Sie gewisse Wesensverwandtschaften zwischen der spanischen und der deutschen Malerei? Die Expressivität, wie sie schon etwa bei Grünewald vorkommt, ist dem italienischen Formgefühl völlig fremd, dem spanischen aber doch wohl sehr verwandt. Zitat Ende. Nuria Quevedo dazu, ich zitiere, das würde ich auch sagen. In der deutschen Malerei findet man auch so einen Ernst und einen Ausbruch der Empfindung. Bei Beckmann zum Beispiel. Ich meine auch bei Otto Nagel. Da spricht so viel Wärme aus den Bildern und auch die Sparsamkeit der Mittel und keine kalte Perfektion. Ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein, lacht. Nun erwarte ich von Ihnen die Charakterisierung meiner Malerei. Zitat Ende. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs fügt sie an, Und ich möchte nicht alle dunklen Farbtöne in meinen Bildern auf die spanischen Traditionen zurückführen, sondern vielleicht auch zum großen Teil auf deutsche Einflüsse. Ich erwähnte vorhin die deutsche Romantik, Schubert, Heine, Caspar David Friedrich, Zitat Ende. Wenn man sich einmal Werke von Caspar David Friedrich und Nuño Quevedo vergleichend vor Augen hält, so gibt es natürlich gravierende Unterschiede, aber eben auch grundlegende Momente, die auf Verwandtes hindeuten, zum Beispiel die Einsamkeit der Figuren, die übrigens auch bei Edward Hopper anzutreffen ist, die meist gedämpfte Zwischenstimmung, welche stets ein Stück weit mit der Dunkelheit paktiert, oder der klare Aufbau der einzelnen Bildelemente sowie der fast immer vorhandene Ausblick in die Ferne, der so etwas wie eine Sehnsuchtshaltung in sich trägt. So entsteht eine spürbare Melancholie, die in die beinahe bewegungslose Komposition des Ganzen eingelagert wird, das dennoch eine kräftige Behauptung verkörpert. Von ganz anderer Art sind beispielsweise die Intentionen, die Volker Henze als eine unablässige Vision verfolgt. Sein erstes längeres Statement für diese Ausstellung vom vorigen Jahr vermittelt sehr lebendig, wie er durch die plötzlichen Begegnungen mit moderner zeitgenössischer Kunst gewahr wurde, was ihn wirklich treibt. Er schrieb, ich zitiere, bei meinem zweiten Ausflug hinter den Tellerrand kam ich 1987 in der Kunsthalle Düsseldorf unvermittelt in eine große Retrospektive des amerikanischen Künstlers Zeitbombly. Zeichnungen, Malereien, Skulpturen. Wunderbar selbstverständliche Behauptungen. Sofort konnte ich diese Farbfleckmusik, diese Kritzelpoesie verstehen und genießen. Letztlich dirigierten mich Twombly's Arbeiten hinaus aus heimatlichen Vereinbarungen auf dem Umweg über die 60er Jahre hin zum eigenen Ausdruck. Zitat Ende. Wenn ich einmal die Künstler Revue passieren lasse, die hier am Werk der Ausstellenden beteiligt sind, so ergibt sich ein Zeitraum von über 700 Jahren europäischer Kunstgeschichte. Thomas Karl Müller, eigentlich Bildhauer, ließ sich von den Glasfenstern der St. Marienkirche in Frankfurt-Oder aus dem 14. Jahrhundert inspirieren, löste vor allem Kopfformen aus einem Gesamtverbund heraus, um sie in transparent wirkenden Malereien neu aufscheinen zu lassen. Man meint, das Licht der Chorfenster auf andere Art zu spüren. Martin Enderlein wurde von Raphaels Verklärung Christi so stark angesprochen, dass es ihn drängte, die ohnehin schon dramatische Szenerie der Familie mit dem toten Sohn in eine ausgesprochen expressive Sprache zu übersetzen. Auf engstem Raum wird Konfliktpotenzial in fragmentarisch gehaltenen Formverspannungen eingebunden. Werke anderer Meister bilden immer wieder kreative Anstöße für das Schaffen dieses Malers. Annette Gundermann hat bei Peter Bruegel, dem Älteren, Bildnisse und Landschaften gefunden, die sie in ihre eigenen flächig ausgebreiteten Raumgefüge hereinholt und mit karg verhaltener Farbigkeit der eigenen Empfindung anverwandelt. Sie berichtet, wie stark diese Impulse vergangener Kunst für sie waren und sie das unbedingte Bedürfnis spürte, mit diesen künstlerischen Ahnen in Verbindung treten zu müssen. Bei Rolf Biebel hingegen kann man von einer wirklichen Wahlverwandtschaft sprechen, weil Bildhauer des 20. Jahrhunderts wie der Franzose Jean Ipustigi, der Österreicher Alfred Rititschka oder der Italiener Giulio Vangi eine ähnliche Verfremdung des menschlichen Körpers anstrebten wie er selbst, aber als wesentlich älterer eben eine Vorbildfunktion annahmen. Dieses bewusste Angehen gegen Harmonie und Schönlinigkeit tendiert zu schmerzlicher Übersteigerung, hakt sich aber gerade deshalb als Nachbild so fest ein. Wenn man diesen verschiedenen Verbindungen zwischen den Künstlern einmal nachgeht, so stößt man auf unendlich viele Bezüge. Man könnte auch von Vernetzungen sprechen, die oft durchaus interessant und manchmal sogar überraschend sind. Ich möchte nun noch an eine Studioausstellung der Nationalgalerie Ost erinnern, die besonders mit dem heutigen Thema zu tun hat, aber eine weitere Facette hinzufügt, nämlich die Verehrung des einen Künstlers durch einen anderen. Mein im vergangenen Jahr verstorbener Kollege und Freund Roland Merz trug im Jahre 1979 Werke zusammen, die solch einer Huldigung Ausdruck verliehen und haben und nannte diese Präsentation Künstler ehren Künstler, die Hommage in der Kunst der DDR. Er schrieb im kleinen Katalogheft mit einem Picasso-Zitat beginnend, Picasso, ich zitiere, was ist ein Maler im Grunde? Ein Sammler, der sich dadurch eine Sammlung schaffen will, dass er sich die Bilder selber malt, die ihm bei anderen gefallen. Zitat Ende Picasso. Dieses Bekenntnis von Pablo Picasso kann einer der Beweggründe zur Hommage sein. Aber der Anlässe zur anverwandelnden Huldigung sind mehr als genug und nicht in jedem Falle ist diese von vornherein beabsichtigt. Zitat Merz Ende. Einige wenige Beispiele aus dem Kranz der Ehrerbietungen mögen hier herausgepflückt werden und für viele weitere stehen. Ich nenne nur Michael Morgner, Hommage an Grünewald, Gerhard Altenburg aus den geweihten Wäldern zu Rembrandt, Wieland Förster, Buch 2 aus Rügenlandschaften, Hommage an Caspar David Friedrich, Hans Fendt, Böcklin gewidmet, Friedrich B. Henkel in Verehrung für Brancusi oder Harald Metzges, Wilhelm Lachnit zum Gedenken. Lassen Sie mich schließen mit Worten des amerikanischen Bildhauers Richard Serra, dessen stählerner Berlin-Block für Charlie Chaplin nun glücklicherweise wieder auf der Terrasse der neuen Nationalgalerie installiert wurde. Er sagte 1994 aus Anlass der Verleihung des Wilhelm-Lehmbruck-Preises der Stadt Duisburg an ihn, ich zitiere, nach und nach entdeckt man sein eigenes Werk, indem man herausfindet, was man nicht ist, welchen Weg man nicht einschlagen will, was man zu tun sich weigert. Das oft gebrauchte Axiom Erkenntnis leite sich aus der Geschichte her, führt zu falschen Erwartungen und falschen Ansprüchen. Ich kann nicht Rodin, Brancusi oder Giacometti sein. Historie ist etwas, von dem man sich befreien muss, wenn das nur so einfach wäre. Künstler müssen von anderen Künstlern lernen. Sie müssen jedoch hernach in einem bewusst vollzogenen Kraftakt vergessen, was sie gelernt haben. Wissen ist vergessen. Zitat Ende. Schönen Dank.